Das letzte Mal haben wir Hesekiel 16 genauer angeschaut. Wir haben dort eine wunderbare Darstellung gefunden von der ganzen Geschichte Jerusalems. Und zwar Jerusalem wurde dort gesehen als eine Frau. Es wurde beschrieben, die Zeit, bevor Jerusalem die Hauptstadt Israels wurde, wie dann David die Stadt Jerusalem erobert hat, sie zur Hauptstadt gemacht hat vor 3000 Jahren und wie das da dargestellt wurde als eine Ehe, als einen Ehebund, den Gott mit Jerusalem eingegangen ist. Die ganze Geschichte des Verfalls haben wir gefunden und auch die zukünftige Hoffnung, dass Jerusalem wieder Gottes Stadt werden wird. Jetzt kommen wir zu Kapitel 17 und es geht so in Bildersprache genau weiter. Und wir müssen uns in diese orientalische Bildersprache müssen wir uns einarbeiten. Aber wenn wir das tun, dann merken wir erst recht diesen Reichtum, den wir da finden. Peter, liest du uns Hesekiel 17 vor? Also, in Kapitel 16 haben wir die Geschichte Jerusalems gehabt. Und nun in Kapitel 17, worum geht es? Was ist das Hauptthema?
Man möchte fast meinen, die Geschichte Israels.
Ja, aber noch, wir müssen das noch mehr fokussieren.
Der Treuebruch des letzten Königs.
Ja, also das Stichwort König ist schon gefallen.
Das Königtum Israels.
Ja, genau. Es geht um das Königtum Israels. Das, die königliche Familie Davids. Die Königsdynastie von David. Und die wird hier dargestellt in diesem Gleichnis, das auch als Rätsel aufgegeben wird. Also es soll ja nicht so sein, dass wir gerade auf Anhieb rauskommen, sonst wäre es ja kein Rätsel. Darum, also niemand muss enttäuscht sein, wenn nicht gerade die Antwort weiß auf all die Fragen, die wir jetzt uns stellen werden. Es ist ein Rätsel, es ist ein Gleichnis. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, das Königtum, die Königsfamilie Davids wird hier verglichen mit einer Zeder. Die Zeder ist ja der großartigste, herrlichste, majestätischste Baum im Nahen Osten. Uns ist er nicht so sehr vertraut. Es gibt so ausgewählte Orte, wo man mal eine Zeder sehen kann. Im Libanon ist es der Baum, schlechthin. Das heißt in der Vergangenheit, heute nicht mehr. Heute nur noch auf dem Wappen. Das libanesische Wappen hat ja eine Zeder drauf. Aber im Libanon selber ist dermaßen Raubbau betrieben worden in der Vergangenheit, sodass es fast keine mehr gibt. Ich war auf dem Libanon, auf dem höchsten Punkt und dann ein bisschen nach unten gegangen. Dort gibt es einen kleinen Zedernwald. Und da muss man Eintritt bezahlen. Ist ja verrückt, oder, wenn man sich vorstellt. Das ist noch geblieben.
Die wachsen auch sehr langsam, ne?
Aber eben unwahrscheinlich hoch und eben auch die Äste so weit heraus. Das macht diesen, das gibt diesen königlichen, majestätischen Eindruck bei diesem Baum. Und dann ist eben auch das Holz außerordentlich stark. Es war ein beliebtes Holz als Bauholz. Durch die Dauerhaftigkeit kennzeichnet es sich aus. Wir kennen es heute noch. Wofür braucht man Zedernholz bei uns?
Tefillon.
Wie?
Tefillon. Deckentefillon zum Beispiel.
Ja, aber das ist dann schon eher exklusiv, oder?
Sehr.
Eben, sehr exklusiv. Aber so quasi im Haushalt kann man...
Ist
ja, Mottenschutz.
Ja.
Mottenschutz. Das Holz hat einen ganz starken Geruch. Und vertreibt die Motten. Ja. Gut, also in Vers 3 haben wir einen großen Adler mit großen Flügeln. Der kommt zum Libanon und nimmt den Wipfel einer Zeder weg. Also die Zeder, das ist klar, das ist das Königshaus Davids. Wer ist dieser Adler?
Gott selbst.
Wir haben ja eine Auslegung zum zu diesem Gleichnis. In Vers 12 wird es erklärt.
Der König von Babel.
Ja, der König, lesen Sie doch gerade nochmal diesen Versteil.
Erkennt ihr nicht, was dies ist? Sagen Sie, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Obersten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel weggeführt.
Ja, also der Adler, der kommt und nimmt den Wipfel weg von der Zeder, also nicht die ganze Zeder, nicht das ganze Königtum, bis auf David zurück weggenommen. Nur noch das letzte Stück. Das letzte Stück, das ist der letzte König Judas. Aus der davidischen Königslinie. Das ist Joachim. Den hat Nebukadnezar weggeführt nach Babylon. Wir wollen gleich mal die Geschichte dazu lesen. In 2. Könige 25. Da lesen wir mal den Klartext und dann können wir das Gleichnis besser verstehen. Und warum wir beides brauchen, Klartext und das Gleichnis gibt bereits die göttliche Interpretation der Geschichte. Darum ist das sehr wichtig, wie Gott diese Dinge betrachtet und besieht. 2. Könige 24, Vers 8. Liest du nochmals, Peter?
18 Jahre war Joachim alt, als er König wurde. Und er regierte 3 Monate zu Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Nechusta, die Tochter Elnathans von Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen Jehovas, nach allem, was sein Vater getan hatte. Zu jener Zeit zogen die Knechte Nebukadnezars, des Königs von Babel, nach Jerusalem herauf. Und die Stadt kam in Belagerung. Und Nebukadnezar, der König von Babel, kam zu der Stadt, während seine Knechte sie belagerten. Und Joachim, der König von Jerusalem, ging zu dem König von Babel hinaus, er und seine Mutter und seine Knechte und seine Obersten und seine Kämmerer. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahre seiner Regierung. Und er brachte ihn von dannen heraus alle Schätze des Hauses Jehovas und die Schätze des Königshauses. Und er zerschlug alle goldenen Geräte, die Salomo, der König von Israel, im Tempel Jehovas gemacht hatte, so wie Jehova geredet hatte. Und er führte ganz Jerusalem weg, und alle Obersten und alle streitbaren Männer, 10.000 Gefangene und alle Werksleute und Schlosser, nichts blieb übrig als nur das geringe Volk des Landes. Und er führte Joachim hinweg nach Babel, und die Mutter des Königs und die Frauen des Königs und seine Kämmerer und die Mächtigen des Landes führte er als Gefangene von Jerusalem hinweg nach Babel. Und alle Kriegsmänner, 7.000, und die Werkleute und die Schlosser, 1.000, alles streitbare Männer, Kriegsleute, die brachte der König von Babel als Gefangene nach Babel. Und der König von Babel machte Matania, Joachims Oheim, zum König an seiner Stadt und verwandelte seinen Namen in Zedekia.
Ja, habe ich sie hier. Also da haben wir ausgedeutscht, was bildlich gesagt worden ist in Hesekiel 17,3. Ein großer Adler mit großen Flügeln nahm den Wipfel einer Zeder. Und weiter noch Vers 4. Den Obersten ihrer Schösslinge brach er ab und brachte ihn in ein Krämerland. In eine Stadt von Kaufleuten setzte er ihn. Das ist Babel. Wir haben nämlich letztes Mal, Kapitel 16, Vers 29, auch etwas gelesen über die Chaldäer, die Babylonier. Liest das jemand? 16, 29.
Und du vermehrest deine Hurerei zum Händlerland Chaldäer hin, aber selbst davon wurdest du nicht satt.
Jawohl, da haben wir das Händlerland Chaldäer.
Ja.
Und jetzt hier wieder eine Stadt, in ein Krämerland, in eine Stadt von Kaufleuten. Das ist die Wegführung von Joachim. Nun, das ist ein ganz entscheidendes Ereignis gewesen in der Heilsgeschichte. Wenn man denkt, Gott hat David, als er da in seinem Zedernpalast war, interessant, David wohnt in einem Zedernpalast. Und darum wird auch sein Königtum mit einer Zeder verglichen. Da hat ja David den Wunsch, Gott ein Haus zu bauen. Und Gott hat gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Wir schlagen das auf. Und damit meinte er, ich werde dir eine königliche Dynastie ausbauen. Können wir das aufschlagen in 2. Samuel 7. Liest jemand einmal die ersten paar Verse? Irgendwer?
Als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Zedernhause und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König: Wohlan alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu deinem Knecht David, so spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne, habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen: So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht kennen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will.
Ja, das ist ganz wichtig. Also David wollte Gott ein Haus bauen, ein Tempel. Und nun sagt Gott: Ich werde dir ein Haus bauen. Ja, was ist damit gemeint? Er wohnte ja schon in einem Zedernhaus, in einem Palast.
Ist sehr häufig die Bezeichnung für eine Familie.
Ja, ganz genau. Das ist so das ist die Doppeldeutigkeit des Wortes Haus. Das ist in der modernen deutschen Sprache ist das nicht mehr üblich, aber früher war das
Haus Habsburg, Haus Württemberg.
Gut, in dem Sinn eben, aber doch verbunden mit der Elterngeschichte. Aber im modernen Alltag sprechen wir nicht mehr von ich und mein Haus. Würde man nicht mehr sagen ich und meine Familie. Ja, aber das ist genau so im älteren Zusammenhang, im älteren Kontext bedeutet Haus immer noch Familie. Nun, Gott will ihm eine Familie machen. Das bedeutet also die königliche Dynastie. Jetzt lesen wir weiter, Vers 12, bitte.
Bitte, welches Kapitel war das? Ich habe nie
aufgehört. Ah, Verzeihung. 2. Samuel 7. Und jetzt kommen wir zu Vers 12. In Vers 11 sagt der Herr, er will David ein Haus machen. Ja, bitte.
Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen zum Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Und dein Thron soll ewiglich bestehen.
Ja, Gottes Zusage, deine Dynastie wird nicht untergehen. Er kündigt ihm auch an, dass Salomo nach ihm aufstehen wird. Er wird den Tempel bauen. Und dieses Königtum in dieser Linie über David und Salomo soll also ewig bestehen. Und jetzt muss man sich vorstellen, was das damals war. Da kamen die Babylonier und der Joachim wird gefangen weggeführt nach Babylon. Und damit kam das judäische, beziehungsweise das davidische Königtum zu seinem Ende. Das war gewissermaßen wie alle Hoffnungen am Boden zerschlagen. Wie kann sich dann dies noch erfüllen? Und darum ist das wieder so breit ausgeführt in Hesekiel 17, dieses ganze Drama, dass das Königtum nun zum Ende kommt. Jetzt lesen wir weiter in Hesekiel 17, also den obersten Schössling haben wir gesehen, der kommt ins Krämerland. Und jetzt Vers 5, Hesekiel 17, Vers 5, da heißt es, und er nahm von dem Samen des Landes und setzte ihn in ein Saatfeld. Er brachte ihn zu vielen Wassern, behandelte ihn wie eine Weide. Auf wen bezieht sich jetzt das? Also es ist immer noch der Adler, der handelt. Der Adler, der den Wipfel der Zeder weggeführt hat, Joachim, nach Babylon. Und jetzt nimmt er da Samen und setzt ihn in ein Saatfeld und daraus entsteht dann ein üppiger Weinstock von niedrigem Wuchs. Vers 6. Was ist denn das?
Ja, ich meine, denn die Familie von Jesus war ja von einfacherer, war ja keine Königsfamilie im engeren Sinne.
Ja.
Soll das ein Hinweis sein auf dessen Familie?
In der Auslegung zum Gleichnis heißt es in Vers 13, oder Vers 12 sagt er noch, siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Fürsten weggenommen, hat sie nach Babel geführt. Das war also Joachim und die königliche Familie wird weggeführt. Nun, Vers 13 sagt, und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht und hat ihn in einen Eid eingehen lassen. Wer ist denn das? Zedekia. Jetzt lesen wir nämlich weiter, jetzt gehen wir zu 2. Könige. Da haben wir jetzt einfach die Geschichte Joachims gelesen, bis er weggeführt wurde. Und dann hieß es doch, nach der Wegführung,
der König von Babel machte den Oheim Joachims zum
König. Ja. Also das ist der Onkel, ja? Ein Onkel von Joachim, der ist also nicht aus der direkten königlichen Linie von David Salomo über Joachim, sondern aus einer Nebenlinie, aus dem königlichen Samen. Und darum heißt es eben im Gleichnis nicht, er hat noch ein Stücklein von der Zeder genommen, sondern er nimmt einen anderen Samen und sät ihn hinein ins Land. Und dann steht dieser Weinstock von niedrigem Wuchs. Das ist nun dieses eigenartige Ende des Königtums, dass also nicht mehr einer aus der eigentlichen Königslinie, sondern so ein Nebenmann bekommt noch ein paar Jahre Herrschaft, dieser Zedekia. Und das war ein ganz erniedrigtes Königreich, denn was hat Nebukadnezar gemacht? Er hat nicht nur einen König weggeführt, sondern
alle Leute von Bedeutung.
Ja, die ganzen Technologen, Handwerker, alle Leute, die gewissermaßen das Know-how noch hatten, weg. Ja, dann ist ein Staat am Ende. Er konnte noch existieren, aber auf Sparflamme. Und darum wird das eben verglichen, ein Weinstock von niedrigem Wuchs. Es war ein ganz schwaches, niedriges Königreich unter Zedekia. Jetzt lesen wir ein bisschen weiter über Zedekia. Jetzt 2. Könige 24, Vers 18.
Jahre war Zedekia alt, als er König wurde. Und er regierte 11 Jahre zu Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Amutal, die Tochter Jeremias, ein Liebner. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was Joachim getan hatte. Den Weg des Zornes des Herrn geschah und ließ es wieder Jerusalem und wieder Juda, bis er sie von seinem Angesicht weggeworfen hatte. Und Zedekia empörte sich gegen den König von Babel.
Jawohl. Also, es geht nicht gut weiter. Aber dieser Zedekia war also vollständig abhängig von den Babylonern. Er war gewissermaßen als Vasall eingesetzt. Ein König, ein Unterkönig, der ein Bündnis hatte mit den Babyloniern. Aber, dann haben wir jetzt gelesen, er hat sich gegen den König von Babel empört. Das heißt, er hat diesen Bund, dieses Versprechen, das er den Babylonen gemacht hat, gebrochen. Und das wird erklärt hier in Hesekiel 17. Da wird ja erklärt, Hesekiel 17, Vers 13. Und er hat von dem königlichen Samen genommen und einen Bund mit ihm gemacht. Das ist der Bund Nebukadnezars mit Zedekia. Und hat ihn einen Eid eingehen lassen. Die Mächtigen des Landes aber hat er mitgenommen, damit das Königreich niedrig wäre. Da wird es genau erklärt, oder? Auf dass es sich nicht erhöbe und damit er seinen Bund hielte, auf dass es bestände. Aber er empörte sich gegen ihn. Hat also einen Bruch gemacht. Und zwar wie?
Hat er Hilfe nach Ägypten entsandt.
Jawohl. Und das finden wir in Jeremia 37 beschrieben, wie die ägyptische Armee Anstalten machte, Zedekia zu Hilfe zu kommen. Also, er hat nicht bei Gott Hilfe gesucht, er war ein gottloser König. Das ist der König, der die erste Jeremia-Rolle ins Feuer geworfen hat. Jeremia hat ja Gottes Wort an ihn verkündigt und der Mann war so unberührt von Gottes Wort, er war da im Winter, in seinem Winterhaus beim offenen Feuer. Und immer wenn wieder ein Abschnitt gelesen wurde, hat er das abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Es war wirklich ein Mann, der hat Gottes Wort ganz willentlich verworfen. Und so hat er Hilfe gesucht bei den Ägyptern. Das wird im Gleichnis so dargestellt, Vers 7, also Hesekiel 17, Vers 7, da kommt jetzt ein anderer Adler. Wer liest das?
Da war ein Adler, ein anderer, großer, mit großen Flügeln und viel Gefieder. Und siehe, dieser Weinstock drehte seine Wurzeln zu ihm hin und streckte seine Ranken nach ihm aus.
Das muss der Pharao sein.
Ja, ganz genau. Noch weiter, Vers 7.
Damit er ihn zwänge, weg von dem Beet, in das er gepflanzt war. In ein gutes Feld an reichlich strömendem Wasser war er gepflanzt, um Zweige zu treiben und Frucht zu tragen, um zu einem herrlichen Weinstock zu werden.
Jawohl. Also er hat Hilfe gesucht bei den Ägyptern. Wir lesen dazu etwas in Jeremia 37. Da geht es um die Geschichte von Zedekia, auch da in Jeremia. Wir sehen, wie das sehr breit abgestützt ist in den biblischen Texten. 2. Könige, dann 2. Chroniker auch, Hesekiel hier, jetzt auch in Jeremia finden wir diese Zeit. Liest jemand Jeremia 36, Vers 5.
Und Jeremia gebot Baruch und sprach.
Nein, 37, 5. Habe ich etwas anderes gesagt? Ah, Verzeihung, 37,5.
Es war aber das Heer des Pharao aus Ägypten aufgebrochen, und als die Chaldäer, die vor Jerusalem lagen, davon hörten, waren sie von Jerusalem abgezogen.
Ja, also Chaldäer, Babylonier, das sind so austauschbare Begriffe. Und dann noch Vers 7.
So spricht der Herr, der Gott Israels: Sagt dem König von Juda, der euch zu mir gesandt hat, mich zu befragen: Siehe, das Heer des Pharao, das euch zur Hilfe ausgezogen ist, wird wieder heim nach Ägypten ziehen. Und die Chaldäer werden wiederkommen und diese Stadt belagern und sie erobern und mit Feuer verbrennen.
Jawohl. Also das war nur eine scheinbare Hilfe. Die Ägypter sind schließlich doch nicht zu Hilfe gekommen. Aber Zedekia hat den Bund gebrochen mit den Babyloniern, wollte eben die Ägypter in den Krieg zitieren gegen die Babylonier zu seinem Nutzen, und das hat eben Nebukadnezar zur Rache bewogen. Das lesen wir jetzt in 2. Könige 25, ab Vers 1. Eben weil Zedekias seinen Eid gegen die Babylonier gebrochen hatte, sich empört hatte, gab das die Strafe. Peter, kannst du?
Und es geschah im 9. Jahre seiner Regierung, im 10. Monat, am 10. des Monats, da kam Nebukadnezar, der König von Babel, er und sein ganzes Heer, wieder Jerusalem und belagerte es. Und sie bauten eine Verschanzung, wieder dasselbe, ringsumher. Und die Stadt kam in Belagerung bis in das 11. Jahr des Königs Zedekia. Am 9. des 4. Monats, da nahm der Hunger in der Stadt Überhand, und es war kein Brot mehr da für das Volk des Landes. Und die Stadt wurde erbrochen, und alle Kriegsmänner flohen des Nachts auf dem Wege durch das Tor, welches zwischen den beiden Mauern bei dem Garten des Königs lag. Die Chaldäer aber waren rings um die Stadt her, und man zog den Weg zur Ebene. Aber das Heer der Chaldäer jagte den König nach, und sie errichteten ihn, und sie erreichten ihn in den Ebenen von Jericho. Und sein ganzes Heer zerstreute sich von ihm weg. Und sie ergriffen den König und führten ihn zu dem König von Babel nach Ribla hinauf.
Also das ist jetzt Zedekia, ja? Gut, weiter.
Und man sprach das Urteil über ihn, und man schlachtete die Söhne Zedekias vor seinen Augen. Und man blendete die Augen Zedekias und band ihn mit ehernen Fesseln und brachte ihn nach Babel.
Jawohl. Und dann wird beschrieben, wie Jerusalem und der Tempel endgültig verwüstet worden sind. Also ganz schrecklich, diese Rache der Babylonier. Zedekia wird geblendet, aber bevor er geblendet wurde, sah er noch mit seinen eigenen Augen, wie man seine Söhne abschlachtete. Eine Brutalität sondergleichen. Aber das war in Hesekiel 17 prophetisch, denn das war ja alles noch nicht geschehen, als Hesekiel das Gleichnis verkündigt hatte. In Hesekiel 17 wird das vorausgesehen. Liest jemand Vers 9?
So spricht der Herr Jehova: Wird er gedeihen?
Also es geht um den niedrigen Weinstock, Zedekia. Wird er gedeihen?
Wird man nicht seine Wurzeln ausreißen und seine Frucht abschneiden, sodass er verdorrt? Alle frischen Blätter seines Triebes werden verdorren. Und nicht mit großem Arme und zahlreichen Wolke wird es möglich sein, ihn und seine Wurzeln emporzuheben. Und siehe, wenngleich er gepflanzt ist, wird er gedeihen. Wird er nicht, sobald der Ostwind ihn berührt, ganz verdorren? Auf dem Beeten, wo er wächst, wird er verdorren.
Jawohl. Also das ist genau so geschehen mit...
Ostwind ist wieder das Synonym für Babel.
Für Babel, denn Babel liegt im Osten. Genau. Also immer Irak. Von daher sind sie gekommen. Das war der Ostwind, der dieses letzte Übergangsköniktum noch vernichtet hat. Und in der Auslegung haben wir ja das auch ganz ausdrücklich, Vers 15 wird erklärt, wie die Ägypter eben nichts helfen werden. Liest das jemand noch? Ezekiel 17, Vers 15.
Aber er fiel von ihm ab und sandte seine Boten nach Ägypten, dass man ihm Rosse und viel Kriegsvolk schicken sollte. Sollte es ihm gelingen? Sollte er davonkommen, wenn er das tut? Sollte er, der den Bund bricht, davonkommen? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, an dem Ort des Königs, der ihn als König eingesetzt hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, da soll er sterben, mitten in Babel.
Eben. Er wurde nämlich nach Babel geführt, mit geblendeten Augen, und seine Söhne, die wurden abgeschlachtet. Ja?
Vielleicht bin ich durch die Sprosse gefallen, aber mich bewegt die Frage, was war denn der Inhalt des Bundes, den er hier gebrochen hat?
Es war ja, er musste gewissermaßen Loyalität schwören, dass er also den Babyloniern gewissermaßen loyal, treu bleibt, ihnen unterworfen bleibt. Die Babylonier, die wollten ja ein Weltreich erobern. Das babylonische Reich war ja relativ begrenzt, und zwar im Süden des Irak bis gegen Bagdad. Das ist das Kernland von Babylon. Die große Weltmacht war zuvor das Assyrische Reich. Das war die Weltmacht, vor der alle zitterten. Aber die Babylonier, die haben es geschafft, im Jahr 612 die Hauptstadt der Assyrer zu schlagen, Ninive. 612 wurde die scheinbar unbesiegbare Stadt Ninive geschlagen. Und dann dauerte es noch ein bisschen, es gab noch Nachkämpfe. Um 608 war das gesamte Assyrische Reich endgültig am Boden und besiegt. Und dadurch stieg Babylon zur Weltmacht Nummer 1 auf. Und der nächste Schritt war, jetzt mussten sie die Vorherrschaft Ägyptens im nahöstlichen Bereich mussten sie noch brechen. Und so kam es dann zu einer ganz wichtigen Schlacht um 605 gegen Ägypten. Die Ägypter haben verloren. Und dann war es den Babylonern weiter möglich, hinunterzugehen, Syrien und Libanon und schließlich Jerusalem zu erobern. 605 wurde nämlich zum ersten Mal Jerusalem belagert, da kam dann Daniel in die Gefangenschaft. Und da hofften die Babylonier, die würden jetzt einfach schön gehorsam sein, aber da gab es dann wieder Probleme. Da kam es zu einer zweiten Belagerung. Und die hatten also Hoffnung in der Person von Zedekia, der würde jetzt loyal sein, dann können sie quasi die einfach stehen lassen, aber sie gehören zum babylonischen Weltreich. Und Zedekia wollte ihnen nicht gehorsam sein, hat dann eben nochmals Hilfe gesucht bei den Ägyptern. Das schien fast, dass die dann nochmals zuschlagen würden. Die hatten ja ein Interesse, die waren ja ein paar Jahre vorher von den Babyloniern so geschlagen worden, aber die hatten Angst. Also gab es keine Hilfe.
Das heißt, auf dem babylonischen Reich lag der Segen Gottes.
Ja, in dem Sinn, ja, das kann man so sagen, das hat ja auch Daniel vorausgesagt, dass Gott die Welt, den Auftrag zur Weltherrschaft von Israel weggenommen hat und er hat ihn den Babyloniern gegeben. Aber die Babylonier waren schließlich ja auch nicht fähig, das in göttlichem Sinn auszuüben. Und darum sind dann die Babylonier um 538 von den Persern geschlagen worden. So sagt Daniel voraus, dass die Weltherrschaft soll Persien gehören. Die haben das einige Zeit inne gehabt, aber die waren auch nicht besser. Und so wurden sie schließlich von den Griechen geschlagen, unter Alexander dem Großen. Aber die waren ja auch nicht besser. Und so zerfiel das Alexanderreich zunächst in vier Teile und später kam das Römische Reich und hat dann die letzten Reste des Alexanderreiches in der Schlacht von Actium 30 vor Christus vernichtet. Da waren die Römer dran. Und die waren auch nicht besser. Und so ging das Weströmische Reich unter im Jahr 476, das Oströmische Reich wurde immer kleiner und kleiner und kleiner, bis es dann 1453 durch die Türken vernichtet wurde. Aber es kam kein anderes Reich anstelle des Römischen Reiches. Und so wird erklärt in der Offenbarung, dass dieses Reich war, nicht ist und wieder kommen wird. Also das Römische Reich sollte nach einer Zeit des Auseinandergefallenseins wieder neu gebildet werden, aber dann kommt nach Daniel noch ein Reich, und das ist das Reich Gottes, wenn Jesus Christus kommt. Und da sind wir am Ende der Geschichte.
Das heißt, Jesaja, ein Kind wird geboren, man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Friedefürst, Vater in Ewigkeit, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern.
Ganz genau.
Oder Jesaja 11,1, bei diesem Reich, wo da gesprochen wird,
ja,
das
ja. Erdreich. Und darauf kommen wir jetzt gleich in Hesekiel 17. Das ist das Endziel der ganzen Prophetie. Aber eben, wir müssen das uns aus der Sicht des Juden in der Zeit vorstellen. Das war wie, wenn alle Hoffnungen zerstört sind. Gott hat versprochen, ein ewiges Königtum dem David zu geben. Und jetzt ist alles am Ende. Und man wusste natürlich, es ist alles wegen dem Götzendienst gewesen. Rebellion gegen Gott und Ablehnung des Wortes Gottes. In der Person von Zedekia ist es so plastisch eben. Das Wort Gottes ins Feuer. Ja, und dann die Frage, wie geht es weiter? Gibt es je wieder eine Hoffnung? Und wenn wir die jüdische Geschichte weiterverfolgen, gut, das Babylonische Reich ist dann gefallen 538. Und die Perser haben gesagt, ihr dürft wieder zurückgehen ins Land. Aber haben sie wieder davidische Könige gehabt? Nein. Das davidische Königtum kam nicht mehr. Die große Frage, wie wird das weitergehen? Herr, warum? Du hast doch dem David das zugesagt. Das war die große Frage. Es gab viele großen Fragen. Wie wird Gott sein Versprechen erfüllen? Und im Neuen Testament, wer ist ein direkter Nachkomme von dem letzten davidischen König aus der Linie? Von Joachim. Im Neuen Testament. Ein direkter Nachkomme.
Jesus?
Nein. Glücklicherweise nicht. Ich werde noch erklären, warum.
Also Josef sein, oder?
Josef. Josef. Der juristische Vater Jesu. In Matthäus 1. Da haben wir ja das Geschlechtsregister von Josef. Und ich kann es gleich zu Beginn beweisen, dass es ab Vers 2... wo es heißt, Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob und so weiter. Dass es das Geschlechtsregister von Josef ist, der Vers 16 beweist es. Wer liest?
Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus.
Jawohl. Also diese ganze Linie geht bis auf Josef. Und es ist die Königslinie. Schauen wir mal, in Vers 6 heißt es, wer liest? Lesen Sie gerade nochmals.
Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Weiter?
Ja, noch eins.
Salomo zeugte Rehabeam.
Und so weiter, dann geht die Linie weiter, geht sie weiter. Vers 11.
Josia zeugte Joachim und seine Brüder in die Zeit der babylonischen Gefangenschaft.
Ah, da haben wir Joachim. Das ist diese Wipfel der Zeder, die weggeführt wurde nach Babylon. Und damit ist das davidische Königtum zum Ende gekommen. Nie mehr kam einer aus dieser Linie auf den Thron. Und jetzt wird das Ganze noch viel schlimmer, dramatischer. Jeremia, der lebt ja auch in der Zeit von Hesekiel, der hatte vorausgesagt, dass von Joachim wird nie, nie ein Nachkomme, ein Same von ihm, auf dem Thron Davids sitzen. Das müssen wir lesen, in Jeremia 22. das macht das Rätsel von Ezekiel noch rätselhafter. Im letzten Abschnitt, Vers 24 bis 30, da geht es um Jojakin oder Jekonia. Konia, noch eine kürzere Form. Wer liest mal Vers 24?
So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn auch Konia, der Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegel in meiner rechten Hand wäre, würde ich dich doch von dort wegreißen. Und ich werde dich in die Hand derer geben, die nach deinem Leben trachten. Und in die Hand derer, von denen du dich fürchtest. Und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel. Und in die Hand der Chaldäer.
Jawohl. Und dann Vers 28.
Ist denn dieser Mann Konja ein verachtetes Gefäß zum Zertrümmern oder ein Gerät, an dem niemand gefallen hat? Warum wurden sie weggeschleudert, er und seine Nachkommen, und in ein Land geworfen, das sie nicht kannten? O Land, 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 höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr, schreib diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen.
Also, die Königslinie der davidischen Dynastie ist damit verflucht. Aus dieser Linie wird nie einer auf dem Thron sitzen. Aber das ist die von Gott gegebene Linie der Könige über David, über Salomo bis auf Jojakim. Und nun wird das Ganze noch dramatischer. Jetzt ist das Königtum am Ende am Boden und jetzt kommt noch dieser Jeremia-Fluch. Es wird nie einem gelingen, auf den Thron zu kommen. Und tatsächlich, in den weiteren Jahrhunderten, keiner aus dem Haus Davids ist je wieder auf den Königsthron gestiegen. Und auch Josef, der ist kein König geworden. Der war aus dieser Linie. Und so stellte sich die Frage, wie kann Gott dann die Verheißung an David je wieder wahrmachen? Da geht es ja letztlich um die Frage, steht Gott zu seinem Wort, zu seinem Versprechen? Ich werde ein ewiges Königtum machen. Und zwar ging es über Salomo, ja, dieser Linie. Ja, das ist ein Rätsel gewesen. Und schauen wir mal da einen Psalm, der wirklich das ausspricht und wirklich auch die Gefühle von Juden in der Zeit zum Ausdruck bringt. Psalm 89. Aber eigentlich wäre ja Zeit für Pause. Ja, machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause und dann fahren wir weiter.
Ich wollte noch was fragen, war das die Jeremia-Stelle, die du eben hattest, war das die du vorhin erwähnt hast, Gott nimmt es von Israel weg und gibt es an Babel?
Nein. Nein, das ist Daniel 2. Weißt du, der Traum mit dem Standbild, wo Gott zeigt, dass er die Weltherrschaft den Babylonern gibt. Also wir wollten Psalm 89 aufschlagen. Liest jemand ab Vers 35 oder je nach Bibelübersetzung ist es Vers 36.
Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wenn ich den David lüge, sein Same wird mir ewig sein und sein Thron wird wie die Sonne vor mir.
Jawohl, das ist das Versprechen nochmals aus 2. Samuel 7. Gott verspricht, dein Same, also deine Nachkommenschaft, die wird gewissermaßen den Thron haben auf Ewigkeit. Und jetzt?
Ewiglich wird er feststehen, wie der Mond, und der Zeuge in den Wolken ist treu. Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen.
Ja, siehst du, du hast noch nicht gelesen, da steht noch Sela. Sela in den Psalmen ist das Zeichen, dass jetzt der Gesang gestoppt wird und es gibt ein musikalisches Zwischenspiel. Jetzt kann man darüber nachdenken. Gott hat versprochen, das Königtum Davids wird ewig bleiben. Und man muss im Klaren sein, Ethan, der Israeliter, der diesen Psalm geschrieben hat, hat das getan, geschrieben zur Zeit von David. Da war so diese Katastrophe zur Zeit von Hesekiel noch nicht eingetreten. Und jetzt kommt das musikalische Zwischenspiel und jetzt hört man eigentlich die Gefühle der späteren Generationen, wo alles am Boden liegt. Vers 38.
Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deine Gesalbten. Du hast verworfen den Bund deines Knechtes, hast zu Boden entweiht seine Krone. Du hast niedergerissen alle seine Mauern, hast seine Festen in Trümmern gelegt. Es haben ihn beraubt alle, die des Weges vorübergehen. Er ist zum Hohn geworden seiner Nachbarn. Du hast erhöht die Rechte seiner Bedränger, hast erfreut alle seine Feinde. Auch hast du zurückgewandt die Schärfe seines Schwertes und hast ihn nicht bestehen lassen im Kampfe. Du hast aufhören lassen seinen Glanz und zur Erde gestürzt seinen Thron. Du hast verkürzt die Tage seiner Jugend, mit Schmach hast du ihn bedeckt.
Selah.
Also das hat schon seine Bedeutung, das Selah muss man nicht einfach so vergessen. Das gibt nämlich an, wo ganz wichtige Einschnitte sind, wo man mal zwischendurch überlegen soll.
Witzigerweise steht es bei mir nicht drin, sondern zwei schräge Striche, die heutzutage beim Computer sind.
So, ah ja, also eben, aber doch, damit man merkt, da ist ein tiefer Einschnitt.
Ja.
Also das ist genau das, was wir jetzt in Hesekiel 17 gefunden haben. Das Königtum Davids ist am Boden zerstört. Wie kann man das vereinbaren mit dem Versprechen Gottes? Und jetzt ist sogar so weit gekommen, dass Jeremia sogar die Linie von Joachim verflucht hat. Nie wird von diesem Samen jemand auf dem Thron Davids sein. Jetzt nach dem Zwischenspiel des levitischen Orchesters singen wir weiter. Vers 46, 47.
Bis wann, Herr, willst du dich immerfort verbergen? Soll wie Feuer brennen dein Grimm? Gedenke, was meine Lebensdauer ist, zu welcher Nichtigkeit du alle Menschenkinder erschaffen hast. Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen, wird seine Seele befreien von der Gewalt des Scheols.
Und jetzt kommt wieder ein Zwischenspiel. Da sieht man, wie alttestamentlich Gläubige manchmal in tiefen Nöten drin waren, Glaubenskrisen, wo sie sich fragten, wie geht das zusammen? Gott hat doch versprochen, wie kann das sein? Und wir sind so Menschen, die so ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte leben und wir wissen nicht, wie der Heilsplan dann weitergeht. Ja, lies weiter.
Wo sind, o Herr, deine früheren Gütigkeiten, die du David zugeschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, des Hohnes deiner Knechte, dass ich in meinem Busen trage den Hohn all der vielen Völker. Womit deine Feinde gehöhnt haben, Herr, womit sie gehöhnt haben, die Fußstapfen deines Gesalbten. Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen. Ja, Amen.
Also er bietet einfach, Herr, du hast es doch versprochen. Und schau jetzt diese Schande, die uns trifft, dass das Königtum am Boden ist. Aber Hesekiel gibt nun die Hoffnung. Und zeigt, wie das weitergehen wird. Also, die Auslegung des Gleichnisses war in den Versen 11 bis 21. Und jetzt lesen wir nochmals Vers 22 und folgende. Hesekiel 17.
So spricht Gott der Herr, dann will ich selbst von dem Wipfel der Zeder die Spitze wegnehmen und ihr einen Platz geben. Ich will oben von ihren Zweigen ein zartes Reis brechen und will es auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen. Auf den hohen Berg Israels will ich es pflanzen, dass es Zweige gewinnt und Früchte bringt und ein herrlicher Zedernbaum wird, sodass Vögel aller Art in ihm wohnen und alles, was fliegt, im Schatten seiner Zweige bleiben kann. Und alle Bäume auf dem Felde sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erniedrige den hohen Baum und erhöhe den niedrigen. Ich lasse den grünen Baum verdorren und den dürren Baum lasse ich grünen. Ich, der Herr, rede es und tue es auch.
Ja, also was verspricht Hesekiel oder beziehungsweise Gott durch Hesekiel? Wie?
Ein neuer Weinstock.
Weinstock? Also er nimmt ganz oben von der Zeder des davidischen Königshauses einen Schössling. Und der wird dann gepflanzt auf einem hohen Berg. Und nicht auf einem hohen Berg, auf dem hohen Berg Israels. Und der wird dann Zweige treiben, Frucht tragen und eine herrliche Zeder werden.
Jesaja 11, Vers 1.
Ja, können wir das mal aufschlagen dazu? Jesaja 11, Vers 1.
Ich lese mal bis 5. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Israels, und ein Schössling aus deinen Wurzeln wird Frucht bringen.
Ja, lass doch vielleicht doch nur mal bis hier. Es geht in der Folge ganz eindeutig um den Messias. Aber der Messias wird hier beschrieben als ein Reis aus dem Stumpfe Isais. Isai ist wer?
Der Vater
von David, ja. Und hier wird aber diese Linie wird als Stumpf beschrieben. Das heißt ein abgehauener Baum. Und aus diesem abgehauenen Baum kommt aber ein Reis hervor. Also ein Zweiglein wächst er empor, das Frucht bringen wird. Ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und du wolltest noch weiterlesen?
Und auf ihm wird ruhen der Geist Jehovas, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht Jehovas. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jehovas. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Demütigen des Landes recht sprechen in Gerechtigkeit. Und er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauche seiner Lippen den Gesetzlosen töten. Und Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein. Und die Treue der Gott seiner Hüfte.
Jawohl. Also, der Messias wird König werden, obwohl diese Königsdynastie einmal abgeschlagen war. Da gibt es trotzdem noch eine Fortsetzung. Aber wir haben immer noch ein Problem, obwohl Jesaja so Hoffnung macht um 700 vor Christus. Also noch bevor Joachims Sturz gekommen war, war schon vorausgesehen, aus dem Stumpf Isais wird ein Reis hervorgehen. Übrigens, das Wort hier für Schössling, ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, ist das hebräische Wort Netzer. Das ist die Wurzel in dem Städtenamen Nazareth. Eine Anspielung auf den Nazarener, auf Nazaräer oder Nazarener. Der Jesus kam ja aus dieser verachteten Stadt. Das Wichtige übrigens an Nazareth ist, dass Nazareth eine unwichtige Stadt war. Das war nämlich zur Zeit der Evangelien ein Dörfchen mit vielleicht 150 Personen. Es gab Leute, die damals in Höhlen wohnten, in Nazareth. Nazareth kommt nirgends vor im Alten Testament. Es ist wohl eine viel spätere Siedlung. Und in den Schriften von Josephus Flavius, dieser jüdische Historiker, war Priester in Jerusalem, noch im zweiten Tempel, der hat ja Bücher geschrieben, ganz ausführlich über die Geschichte Israels und auch die Geschichte des ersten Jahrhunderts. Er erwähnt in seinen Schriften 45 Städte in Galiläa, aber Nazareth wird nicht einmal genannt. Und im Talmud gibt es 63 Städte, die erwähnt werden in Galiläa und kein einziges Mal wird Nazareth erwähnt. Thomas sagte, was wichtig ist an Nazareth, ist, dass Nazareth unwichtig war. Und dort ist der Herr Jesus aufgewachsen, muss man sich vorstellen.
Aber ja? Ist es nicht, wenn irgendwo in den Evangelien steht, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen, dann war er Nazareth irgendwie bekannt. Also vielleicht auch dafür bekannt, dass er eben aus der Stadt, was weiß ich, dass da schon irgendwas Negatives.
Ja gut, das war natürlich von Nathanael gesagt. Und der kam ja aus Galiläa.
Ja,
ja. Und so war ihm dieses kleine Nest bekannt. Und darum mit der tiefsten Verachtung sagt er, der sowieso aus dem verachteten Galiläa kommt, sagt doch, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Und das muss man vielleicht auch noch sehen, wenn Pilatus bei der Überschrift am Kreuz geschrieben hat, Jesus der Nazaräer, der König der Juden, dann ist das erst recht, hat das noch einen bösartigen Unterton. Der König der Juden, der kommt aus einem Nest, das niemand kennt. Und wer es kennt, weiß, was kann schon Gutes kommen von daher. Merkt man, dass da etwas ganz Bösartiges mit drin. Aber der Prophet Jesaja sagt, und ein Netzer aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Der verachtete Nazaräer. Jetzt aber haben wir noch ein ganz großes Problem, und das ist dies. Die Linie von Joachim ist ja verflucht. Und die ging aber bis zu Josef. Wie kann der Herr Jesus ein Anrecht haben auf die königliche Linie über Salomo, wenn er ja selber gar nicht aus dieser Linie kommt? Nun, er war geboren von der Jungfrau Maria. Und sie, ihr Geschlechtsregister findet sich in Lukas 3. Vers 23. Der Arzt Lukas schreibt übrigens am ausführlichsten über die Jungfrauengeburt. Das ist schon interessant. Und führt da jetzt das Geschlechtsregister auf. Liest jemand 3,23?
Er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er aufkam. Und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Matta, des Levi, des Melchi, des Janai, des Josef.
Und so weiter. Also, ist klar, er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Das war natürlich nur in juristischem Sinn. Aber er war eben ein Sohn des Eli, des Mattat. Nun, Eli ist nicht der Vater von Josef. Wie hieß der Vater von Josef? Das wissen wir jetzt.
Jakob, denke ich.
Jakob. Jakob zeugte Josef. Es ist also ganz klar, dass in Matthäus 1 geht es um die biologische Stammeslinie. Das war nicht ein Eli. Aber übrigens, die Reihenfolge der Wörter im griechischen Text ist noch ein bisschen klarer als die Elberfelder. Ich lese das mal ganz genau vor. Lukas 3,23. Und er selbst, Jesus, war beginnend ungefähr 30 Jahre, indem er war ein Sohn, wie man meinte, Josefs, des Eli, des Mattat, des Levi und so weiter. Merkt man, das ist eigentlich ein Einschub in Klammer. Er war ein Sohn, wie man meinte, Josefs, von Eli, von Mattat, von Levi, von Melchi und so weiter. Er war ein Sohn von Eli und dieser Eli, das ist, muss der Vater sein von Maria. Da war er ein Sohn. Man meint, er sei von Josef, aber er war von Eli. Und das wird übrigens sprachlich noch mehr abgesetzt. Bei allen Namen des Eli, des Mattat, des Levi steht im Griechischen ein Artikel. Nur bei Josef steht kein Artikel. Also das heißt, er war ein Sohn, wie man meinte, Josefs. Des Eli, des Mattat, des Levi. Das macht die Sache noch klarer. Also, und diese Linie über Eli geht da zurück bis Vers 32 des Nathan, des David, des Isai und so weiter. Bis dann auf Adam. Also, er ist ein Sohn von David. Er ist vom Samen Davids. Aber nicht über Salomo, sondern ein Bruder von David hieß Nathan. Das heißt also, Josef und Maria waren über viele, viele Generationen zurück, waren die beide von, gingen die beide zurück auf David.
Hast du Bruder Davids gemeint oder Bruder Salomos?
Nathan ist ein Bruder von Salomo.
Also ein Kind. Ja.
Ein David. Kind von David.
Richtig.
David hat ja eine ganze Reihe Söhne.
Ein Bruder von David.
Hast du ausgesehen?
Habe ich das gesagt?
Ja.
Verzeihung, nein, ein Bruder von Salomo.
Salomo.
Aber das ist eben nicht die königliche Linie. Nun, hat Josef sich in Maria verliebt. Und dadurch, dass er Maria heiratete, bekam der Sohn der Jungfrau juristisch ein Anrecht auf die Königslinie. War aber kein Same Joachims. Er war nur juristisch Sohn von Joachim. Aber Jeremia hat gesagt, keiner von deinem Samen wird je auf dem Thron sitzen.
Adoptivkinder mit anderen Worten, ja.
Ja, ja. Aber aber das kommt dazu, der Messias musste aber aus dem Samen Davids sein. Haben wir gelesen, Psalm 89. Ja. Dein Same wird ewig auf dem Thron sein. Er war ein Same Davids, das war aber nicht die königliche Linie. Und dadurch, dass eben Josef Maria geheiratet hatte, hatte er das Anrecht auf die königliche Thronlinie. Das ist gewaltig. Wie das gelöst worden ist. Wie eine Liebesgeschichte. Und das zeigt auch irgendwie so etwas Schönes. Eine Liebesgeschichte, man meint oft vielleicht, dass Liebe, das ist etwas für sich und dann Glaube ist wieder etwas für sich. Nein, Josef hat genau diese Frau heiraten wollen und das war genau in Gottes Heilsplan, dass es so kommen musste. Und das ist auch etwas Schönes, wenn man heiratet, hat man, oder bevor man heiratet, man hat einige Argumente und Überlegungen und Gründe, warum genau die. Aber manchmal erst Jahre später realisiert man, warum das genau richtig war. Oder zusätzlich, warum das auch noch richtig war. Eben weil wir können ja nur einen gewissen Horizont überschauen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und glücklicherweise sind wir als Erlöste in der Hand des Ewigen, der alles überschaut. Und da war das auch hier. Und so kam es, dass das von heilsgeschichtlicher Bedeutung war, dass genau die zwei sich heirateten. Reinhold, du?
Ich denke gerade an 1. Buch Mose 3, wird des Weibes Same sein, wird die Satan den Kopf zermalmt, das heißt biologisch, auf Maria, sehe ich das richtig?
Ja.
Juristisch?
Gut, der Same der Frau ist in erster Linie ein Nachkomme von Eva. Gott verheißt gewissermaßen, dass ein Nachkomme der Eva wird einmal der Schlange den Kopf zertreten. Und die Schlange wird ihm dann in die Ferse beißen. Aber es ist natürlich schon überraschend, warum so betont wird, der Same der Frau und nicht der Same Adams. Und in gewissem Sinn klingt da bereits etwas im Voraus, dass es dann eben der Sohn einer Jungfrau sein musste, der kommen würde, um die Macht des Teufels zu brechen. Ganz genau. Und also Da klingt quasi etwas im Voraus, aber in der direkten Bedeutung geht es zunächst mal, ein Same, ein Nachkomme von Eva wird die Schlange besiegen. Und darum heißt ja auch der Messias, ein Titel von ihm ist der Sohn des Menschen. Nicht wie wir Söhne der Menschen sind, wir stammen von einem Vater und einer Mutter ab, Der Herr Jesus war der Sohn des Menschen. Ein ganz wichtiger Titel in den Evangelien, weil er eben von einer Jungfrau geboren wurde.
Ja? Ich habe eine Frage. Wenn ich so bedenke, dass hier berichtet wird über viele, viele Generationen zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Standesamte und geschweige denn Computer gab, die über alles aufgezeichnet war. Wie übertrug man das? Wie hat Lukas denn diesen Stammbaum erfahren? Ist doch alles nur mündliche Überlieferung.
Oh nein, gar nicht. In 1. Chroniker 9, Vers 1 heißt es, man meint oft, dass das Mündliche hätte im alten Israel eine so wichtige Rolle gespielt. Aber man muss es umgekehrt sagen, das Schriftliche hat eine so große Rolle gespielt in Israel. 1. Chroniker 9, Vers 1. Wer liest?
Und ganz Israel wurde im Geschlechtsverzeichnis verzeichnet. Und siehe, sie sind aufgeschrieben in dem Buche der Könige von Israel.
Jawohl. Also ganz Israel wurde eingetragen, im alten Israel schon, in Geschlechtsverzeichnisse. Und zum Beispiel nach der babylonischen Gefangenschaft, als die Juden zurückkehrten, da waren einige da, die hatten kein Verzeichnis. Und von denen hieß es, man hatte sie als unrein ausgeschlossen, bis sie nachweisen könnten, dass sie wirklich aus Israel waren. Jeder musste sein Geschlechtsregisterverzeichnis vorweisen können. Und die waren zentral gelagert im Tempel. Und so, wenn jemand in Israel aufstand und irgendeine wichtige Position einnahm, dann war das natürlich selbstverständlich, dass man sofort seine Abstammung überprüfte. Und so war das auch, als dieser Rabbi aus Galiläa plötzlich so von sich reden machte, da hat man es sofort kontrolliert. Und stellt man sich vor, zum Beispiel in Lukas 5 heißt es doch, wie der Herr Jesus einen Aussätzigen geheilt hat. Und dann sagte er ihm, geh, zeige dich dem Priester und opfere, was Moses gefordert hat. Dann musste dieser Aussätzige in Galiläa musste nach Jerusalem reisen. Aussätzige durften nicht in die Stadt hinein, denn sie mussten ja außerhalb des Lagers sein, also außerhalb der Ringmauer. Dann musste ein Priester herauskommen, musste die Diagnose stellen, nach 3. Mose 13, 14, ob der gesund war. Genauso wurde er ausgeschlossen, indem ein Medizinerpriester das ganz genau untersucht hatte und festgestellt hat, der hat Aussatz. Und dann wurde er aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Der musste also offiziell geprüft werden und die haben festgestellt, ja, das ist geheilt. Dann musste er die Opfer bringen, durfte nach Jerusalem hinein, in den Tempel. Da gab es sogar eine spezielle Leprakammer im Frauenvorhof. Dort musste er sich vorbereiten für die Opfer. Und das erfuhr natürlich der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, der ja auch im Tempel seinen Sitz hatte, in der königlichen Säulenhalle, der Basilika im Süden des Tempelplatzes. Und wenn nun jemand eben aufstand, der da... Ein Rabbi, der Aussätzige heilen konnte. Wo findet man sonst in der Bibel, dass Aussätzige in Israel geheilt wurden? Ja, mal die Ausnahme bei Elisa, Naaman der Syrer. Aber der Herr sagt ja selber in Lukas 4, es gab in der Zeit von Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber es wurde nur Naaman der Syrer geheilt. Und jetzt kommt da ein Rabbi aus Galiläa, heilt einen Aussätzigen, das ist nachweislich, medizinisch nachgeprüft worden. Nicht so wie heute oft gesagt wird, da ist einer geheilt worden, da ist einer geheilt worden. Und wo hat man das offizielle ärztliche Testat, Zertifikat? Das fehlt dann dauernd. Ja, das wurde also so geprüft. Und jetzt schauen wir, was ist nachher geschehen, nach dieser Heilung. Lukas 5. Die Heilung ist Lukas 5, 12 bis 16. Und jetzt möchte ich, dass jemand liest, Vers 17.
Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte.
Ja, das fand statt in Kapernaum, nach Markus 2, Vers 1. Aber liest man gut, was da steht. Pharisäer und Gesetzeslehrer, also Rabbiner, kamen aus jedem Dorf von Galiläa. und Judäa und aus Jerusalem. Also eine Rabbinervertretung aus ganz Israel. Nach dieser Heilung. Ja, die mussten kontrollieren, ist das der Messias? Und darum hat man natürlich sofort, wenn jemand so ins Gerede kam, konnte man schnell die Geschlechtsregister nachprüfen. Und da war klar, dass der ein Nachkomme ist von David. Und darum haben die Rabbiner, die Pharisäer, haben auch nie etwas dagegen gesagt, wenn das Volk sagt, Sohn Davids. Das kommt ja dauernd vor in den Evangelien. Wo Menschen rufen, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das war bekannt. Er war ein Ben David. Und das haben die nie in Abrede gestellt. Das konnte man nachkontrollieren. Und so konnte man eben seinen Messias-Anspruch konnte man beweisen. Und auch der Geschlechtsregister von Josef, das war bekannt. Und es war bekannt, er hat juristisches Anrecht auf die Königslinie. Und er ist ein direkter Nachkomme von David über seine Mutter. Die Mutterschaft war also auch nachgewiesen. Und die war ja sowieso besonders einfach nachzuweisen, Mutterschaft. Ja, aber bei der Zerstörung des Tempels im Jahr 70, da haben die Römer alles kaputt gemacht und die Geschlechtsregister sind verbrannt. Und deswegen können die meisten Juden gar nicht mehr sagen, aus welcher Linie sie kommen.
Ja, wie machen die das heute? Die bestimmen doch wieder welche und sagen, du könntest eigentlich Priester sein.
Ja, es ist eben so, diejenigen, die aus levitischer Abkunft waren, die haben viel mehr Gewicht darauf gelegt, dass man das mündlich in der Familie weitergegeben
hat. Wenn dann ein Schüler dabei ist, der was Falsches sagt, das kann man doch rückwirkend gar nicht mehr kontrollieren.
Ja, natürlich nicht mehr in der Art, aber eben das wurde weitergegeben und darum hat sich das auch in den Geschlechtsnamen erhalten. Also solche, die Priester, also der Priesterlinie von Aaron waren, die haben das bewahrt in ihrem Geschlechtsnamen Kohen, Priester, oder Kohn, Kahane, Kogut und so weiter. Oder Katz. Katz ist eine Abkürzung für Kohen Zedek, Priester der Gerechtigkeit. Kohen Zedek, oder? K-Z, gab den Namen Katz oder Katzmann. Das sind alles Aaroniter. Und dann Namen wie Levi, die kommen aus dem Priesterstamm Levi, Levin, Levinson, Lewinsky und so weiter. Ja, das wurde bei denen noch bewahrt, aber die können das nicht mehr so nachweisen wie bei dem Herrn Jesus. Oder eine davidische Abkunft kann man nicht mehr auf diese Art nachweisen. Und interessant, schon nach Daniel 9 musste ja der Messias kommen am Ende der Periode des zweiten Tempels. Oder? Daniel 9 erwähnt ja den zerstörten Salomo-Tempel und sagt voraus, dass der Messias kommt und nachher wird ein Volk kommen und wird die Stadt und den Tempel zerstören. Also am Ende der zweiten Tempelperiode musste der Messias kommen, da wo die Geschlechtsregister noch da waren. Und so kann man also, wir haben einen so starken Beweis, wie keiner von all diesen falschen Messiasen, die nachher gekommen sind, die haben einen solchen Anspruch erheben können, wie Jesus Christus auf den davidischen Königsthron. Und jetzt eben, Hesekiel 17 sagt voraus, dieser Spross, dieser... Ja?
Gegeben, dass Jesus Christus wirklich der von Gott verheißene Messias ist. Er hat Wunder getan, die kein anderer zuvor tun konnte. Das war einmal doch, den Blinden die Augen zu öffnen, ja. Da gab es noch weitere Dinge.
Also die ganz speziell messianischen Zeichen, meinst du, wie es die Rabbis gesagt haben.
Ja.
Heilung eines Blindgeborenen, wird ja ausdrücklich gesagt in Johannes 9, so etwas hat es noch nie gegeben. Ja. Noch nie ist gehört worden, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet worden sind. Und dann haben die Rabbis gesagt, nur der Messias wird Besessene heilen können, die stumm sind.
Woher haben sie das Wissen?
Ja, ganz einfach, das war die Logik. Der Exorzismus, Dämonenaustreibung bei den Rabbinern ging so, man fragte den Namen des Dämonen. So, wie der Herr Jesus einmal in einem Fall hat er gefragt, was ist dein Name? Legion. Er hat das nicht so gemacht. Aber dort eine Ausnahme, dass er hat den Namen gefragt. Die haben das so gemacht. Und wenn man den Namen gefragt hat, hat man ihm dann geboten, auszufahren. Nun, ich meine, was da geschehen ist, kennen wir ja zum Schluss der Geschichte in Apostelgeschichte 19, wo dann ein Besessener auf diese Exorzisten losgegangen ist und ihnen die Kleider weggerissen hat. Aber die haben das so probiert. Und die Rabbiner haben gesagt, nun, wenn ein Dämon stumm ist, dann können wir ihn nicht austreiben, weil wir seinen Namen nicht sagen können. Und das wird nur der Messias tun können. Und darum ist es so interessant, in Matthäus 12 hat der Herr Jesus einen stummen Besessenen geheilt. Und dann haben die Rabbiner gesagt, die Pharisäer, das tut er durch Beelzebub. Und das Volk hat gesagt, dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Die haben doch geschalten. Jetzt hat er einen stummen Besessenen geheilt. Dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Und die Rabbiner haben gesagt, nein, das ist durch den Teufel. Und der Herr sagt, jede Sünde wird vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Weil die haben wissentlich, gegen jedes bessere Wissen, haben sie ihn, sein Werk als Teufelswerk bezeichnet, obwohl sie wussten, jetzt ist der Beweis gegeben, er ist der Messias. Und der Herr Jesus sagt zum Beispiel auch in Markus 9, wo die Jünger einen Dämon nicht austreiben konnten, sagten sie, warum haben wir das nicht gekonnt? Und dann sagt er, es war ein stummer Dämon. Er sagte, diese Art fährt nicht aus, als nur durch Gebet und Fasten. Und das bestätigt, das ist effektiv eine ganz hartnäckige Art von Dämonen, die stummen. Das sagt der Herr selbst, diese Art. Und das dritte Zeichen, was du fragtest, Reinhold, ist die Heilung von Aussatz. Also ein besonders messianisches Zeichen. Gut, also so ist der Herr Jesus erwiesen als der, der schließlich das Königtum Davids bis zum Ende der Welt bringt. Denn er wird kommen in Herrlichkeit und wird dann 1000 Jahre über die ganze Welt herrschen. Und das sieht Hesekiel bereits 17, Vers 23. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen. Und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles Geflügelte. Im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrigt. Den niedrigen Baum erhöht habe. Der niedrige Nazaräer bekommt den höchsten Platz. Der gottlose Joachim wurde abgeschlagen und von dem Adler nach Babel gebracht. Aber der niedrige Nazaräer wird das Königtum bekommen und so wird da die Verheißung an David erfüllt werden, bis in Ewigkeit werde ich feststellen deinen Thron. Und nach dem tausendjährigen Reich wird Gott den ganzen Kosmos auflösen. Eben, bis solange wie der Mond steht, solange wird das Königtum hier auf Erden dauern. Und es stellt sich noch eine Frage, es heißt hier auf den hohen Berg Israels. Welcher Berg ist das?
Berg Zion.
Wie hoch ist der Berg Zion?
Nur der Berg der Gnade.
Ja, aber wie hoch? 800 Meter. Nicht mal, 743,7. Das ist der Fels in der Oma-Moschee, das ist die Bergspitze. Aber es wird etwas geschehen, darum heißt er hier der hohe Berg. Zacharja 14. Und damit wollen wir dann schließen.
Ich habe noch eine Frage.
Ja, stell die Frage, während wir aufschlagen. Zacharja 14. Zweitletzter Prophet. Bitte, Reinhold.
Ja, da lesen wir. Im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen, eben diese Vögel. Und alles Geflügelte. Da denke ich jetzt an Matthäus 13, das Gleichnis von diesem Senfkorn. Das größer wird und die Vögel des Himmels werden da in ihren Nesten, in ihren Zweigen da wohnen. Ist das dieselbe Bedeutung oder ist es wieder was anderes?
Ja, ähnlich. Dort geht es ja in Matthäus 13 geht es darum, dass die Kirche zu einer Macht wird, oder?
Ja, ja.
Und das ist auch so geworden.
Ja, ja.
Und alle Völker der Erde sind quasi unter die Macht der Kirche gekommen. Aber das ist eines der negativen Gleichnisse in Matthäus 13, wo eine Fehlentwicklung gezeigt wird. Aber der Herr Jesus wird einmal sein Reich aufrichten Und dann werden alle Völker der Welt gewissermaßen unter die Fittiche dieses Reiches kommen. Und da ist es positiv. Jetzt soll die Kirche, die Gemeinde, nicht die Weltherrschaft anstreben. Das kommt erst noch. Also, Zacharja 14, Vers 9. Wer liest noch zum Schluss?
Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden in eine Ebene, von Geba bis nach Rimmon im Süden. Aber Jerusalem wird hoch liegen und an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis an des Königs Felder. Und man wird darin wohnen, es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen.
Also, der Herr wird König sein, das ist Jesus Christus. Hier wird er genannt der Herr, der Ewige, weil er nicht nur der Sohn der Jungfrau ist, sondern ist auch Gott selber. Eine Person. Und nun, was wird geschehen mit dem Land nach Vers 10, mit dem Land Israel? Ja, das werden also unvorstellbare geologische Prozesse sein, die die ganze Topologie von Judäa, Geba liegt im Norden von Judäa und Rimmon im Süden. Das ganze judäische Bergland wird zu einer Ebene werden, während Jerusalem aufgefaltet wird, so dass es heißt, und Jerusalem wird erhaben sein und an seiner Stätte wohnen. Das heißt, Jerusalem bleibt am gleichen Ort. Also wird durch die Faltung nicht irgendwie an einen anderen Ort verpflanzt, bleibt am gleichen Ort, aber das ganze Gebiet wird verändert, abgeflacht und Jerusalem wird ein hoher Berg werden. Und da wird der Herr Jesus sein Königtum ausüben. Und er wird auf dem Thron Davids sitzen, eben bis zum Ende der Geschichte. Und so gibt Hesekiel gewissermaßen die Antwort auf das große Dilemma, wie kann Gott seine Verheißung an David wahrmachen? Denn Gott hat sich an sein Wort gebunden und er wird es nie brechen. Und Hesekiel zeigt ja, gegen jegliche Vernunft könnte man sagen, Gott wird sein Wort wahrmachen. Und wir wissen, mit welchen Mitteln und Wegen er das schließlich zu Wege gebracht hat.
Aber Jerusalem wird dabei auch erhalten bleiben. Also es geht nicht kaputt, wenn da steht, dass die Tore bleiben. Die Stelle des ersten Tores bis zum Eckturm, vom Turm Hananel bis zu den Kelterkufen des Königs. Es wird also halten
ja. bleiben. Und es ist sogar ganz interessant, dass das so genau beschrieben wird, wegen dem Ektor, Turm Benjamin, Turm Hananel, das sind nämlich genau Punkte des heiligen 511 Quadrates des Tempelplatzes. Das heißt also, dass der Tempelplatz, das 511 Quadrat, wo der salomonische Tempel drauf war, das wird genau in der Struktur erhalten bleiben, trotz dieser Gebirgsauffaltung, die übrigens keine Millionen von Jahren brauchen wird. Nur so nebenbei. Sondern als Katastrophe in kürzester Zeit. Aber da wird genau angespielt auf den Tempelbezirk. Und nach Hesekiel, werden wir sehen am Schluss, 40 bis 48, da werden die inneren Vorhöfe effektiv ein 511 Quadrat ausmachen. Das also genau an der gleichen Stelle erhalten bleiben wird. Und auch der Fels in der Oma-Moschee wird immer noch der Ort sein, wo dann das Allerheiligste drauf gebaut sein wird. Und so heißt es auch in Hesekiel 47, auf dem Gipfel des Berges wird das Allerheiligste sein. Und das ist wieder dieser Fels. Das bleibt erhalten, trotzdem, dass die ganze Topologie sich verändern wird.
Bei dem Allerheiligsten der Thron von dem Herrn Jesus stehen?
Weil er wird gewissermaßen ja den Thron Davids, auf dem Thron Davids sitzen, und das ist nicht identisch mit der Bundeslade. David hat ja seinen Thron auch nicht im Allerheiligsten gehabt, sondern in seinem Königspalast, aber auf dem Berg Zion. Es war immer so, der Tempel war auf der Bergspitze und der Königspalast auf dem Südabhang des Tempelberges. Und da wird der Herr seinen Palast haben. In Jerusalem. Gut, wir wollen noch beten zum Schluss.